ARD.
Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche.
Und dazu hallo, ahoi, ich bin Katrin Schumacher und wie immer am Freitag unsere drei Tipps der Woche. Heute habe ich drei Sachbücher rausgesucht, die jeweils sehr besonders sind. Es geht an den Nordpol, es geht um den Geschmack und erstmal geht's ums Lesen. Roger Willemsen, liegen Sie bequem? Ich vermisse ihn, diesen klugen Kopf, der in unserer Öffentlichkeit und Gesellschaft so fehlt. Und ich bin bestimmt da nicht die Einzige. Ganz oft denke ich, bei all dem Wahnsinn, der heute so passiert, was hätte Roger Willemsen eigentlich dazu gesagt? In diesem Jahr wäre der Journalist und Autor 70 Jahre alt geworden. Und unvergessen sind nicht nur seine klugen und empathischen Fragen, die er immer gestellt hat in seinen Interviews, sondern auch seine Bücher wie Deutschlandreise oder Das Hohe Haus. Aber auch knapp 10 Jahre nach seinem Tod gibt es heute noch neue Texte aus dem Nachlass von Roger Willemsen zu entdecken. Ein Glück, zum Beispiel Texte über die Literatur. Sie erscheinen nun in dem Band Liegen Sie bequem, herausgegeben von der Literaturkritikerin Insa Wilke. Tino Dallmann stellt den Band vor.
Die Regeln, die Roger Willemsen für Leserinnen und Leser aufstellt, verraten viel über sein Verständnis vom Lesen. Sitzen Sie gerade, rät er und macht gleich die nächsten Vorschläge. Liegen Sie bequem, lungern Sie herum. Am besten, so Willemsen, solle man nach einer Haltung suchen, die einen aufnahmefähig mache für andere Menschen und ihre Probleme. Denn am Ende werde man sich selbst in diesen finden. Hier klingt an, dass Willemsen dem Lesen zur Kontemplation nur wenig abgewinnen kann. Er versteht es als eine aktive Tätigkeit, sich mit der Welt auseinanderzusetzen und dabei die Empathie und die eigenen Sinne zu schärfen, vor allem den Sinn für die Exaktheit der Sprache. Von der Literatur hat Willemsen eine entsprechend hohe Meinung.
Man stelle sich vor, die Literatur würde nicht als eine schöne Kunst betrachtet und auch nicht wie ein minder bemittelter Bastard der globalen Vergnügungsindustrie. Man stelle sich vor, man nähme sie stattdessen für das, was sie ursprünglich vor allem ist. Ein diagnostisches Medium mit hohem Sachverstand in allem, was Bedingungen menschlichen Existierens angeht, ein kritisches Medium mit Urteilskraft und Vermögen und der Fähigkeit, Gegenentwürfe zu entwickeln und die Fähigkeit dazu, wach zu halten.
Der Band Liegen Sie bequem versammelt Aufsätze, Kritiken und Reden von Roger Willemsen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Schriftstellern, die ihren literarischen Stoff selbst vor Augen hatten. In den Texten über Bruce Chatwin oder Jack London schimmert der reisende Autor Roger Willemsen hervor, der auf seiner Deutschlandreise die Republik erkundet hat oder durch das nächtliche Bangkok gestreift ist. Auch Willemsens Aufsätze und Kritiken sind nie staubiger Sekundärtext, sondern selbst Literatur im besten Sinne. Sie übersetzen Erfahrungen, in diesem Fall Leseerfahrung. Über Jack London schreibt Willemsen beispielsweise:
Er schreibt nicht aus dem Hörensagen, nicht einmal als bloßer Ohrenzeuge. Und unglaublich ist, was er weiß. Dass die Schlittenhunde vor Hunger die Zugriemen fressen, dass der Frost an den Lungen nagt und dem Husten Klangfarbe gibt, dass man in tiefster Kälte in Schweiß ausbrechen kann, wenn man den Schmerzensschrei bei morgendlichen Schuhe anziehen unterdrücken will. Er weiß um die Zerfallsstufen der Hand eines Leprakranken, kennt die Kur gegen Pockenbakterien und die Typen der Wogen, die ein Orkan über ein Schiff wirft.
Der von Insa Wilke sorgfältig kuratierte Band ruft in Erinnerung, wie weit gefasst die Interessen von Roger Willemsen waren. Er hat sich zur Lage des Buchmarkts ebenso kundig geäußert wie über den Zustand der Literaturwissenschaft. Und Willemsen hat eine Neuausgabe von Brems Tierleben herausgegeben. Ein Buch, das er wegen seiner literarischen Qualitäten schätzte und als Einübung ins Sprechen und die Sprachliebe bezeichnete. Gleiches ließe sich für Willemsens Texte sagen, die von großer sprachlicher Genauigkeit zeugen und von einer einfühlsamen wie kritischen Lektüre. So bemerkt Willemsen über den Dichter Joachim Ringelnatz:
Ringelnatz kommt von außerhalb, bleibt außerhalb und er wird geliebt von Menschen, die allenfalls über Umwege zur Lyrik gelangt sind. Umwege wie die Seefahrt, die Jahrmarktklopperei, die Fabelzoologie, das Kinderspiel. Was zuvor nicht einmal geistfähig war, bei Ringelnatz wird es poetisch. Bei ihm dichtet der Überschwang, der Kleinmut, die Alberei, die niedliche Seele der Kraftprotz.
Wie vom Verlag beworben ist, liegen sie bequem eine Liebeserklärung an die Literatur. Der Band ist aber auch eine Verbeugung vor einem blitzgescheiten Intellektuellen. Er zeigt Roger Willemsen als strengen Kritiker, pointierten Redner und leidenschaftlichen Leser.
Tino Dallmann war das. Liegen Sie bequem. Von Roger Willemsen ist beim S. Fischer Verlag erschienen. Ulrich Rauf, wie es euch gefällt. Der Autor umkreist in seinem Buch, wie es euch gefällt, eine Geschichte des Geschmacks, was schon viele andere Köpfe aus Kunst und Philosophie untersucht haben, nämlich wie entsteht das menschliche Maß von Schönheit? Warum richten wir unsere Wohnung so und nicht anders ein? Tragen diesen oder jenen Pullover, finden diesen Song oder Film schön oder kultig oder cool oder was auch immer, misslungen vielleicht auch, verschnarcht und altertümlich. Eine Geschichte des Geschmacks, bestimmt kein einfaches Unterfangen, für uns gelesen von Jörg Schieke.
Geschmack, so eine der Thesen von Ulrich Rauf, ist nicht an akademische Bildung gebunden, wohl aber an den Blick für und die Lust an der Nuance, an die Neugier auf die Dinge und ihren Glanz. Bestens verkörpert zum Beispiel von Holly Golightly in dem Film Frühstück bei Tiffany.
Blake Edwards' Film von 1961 ist früh zum Inbegriff von Coolness und Eleganz geworden. Holly Golightly, gespielt von Audrey Hepburn, besteht vornehmlich aus Stilbewusstsein und einem rückhaltlosen, ihre Liebhaber werden sagen, rücksichtslosen Drang nach Freiheit. Sie hat das Weggehen zu einer Kunstform entwickelt. Materieller Besitz interessiert sie nur am Rande. Ein Plattenspieler, eine Handvoll Bücher, Orangenkisten als Möbel.
Es sind, so Ulrich Rauf,
die Jahre, in denen alles möglich und erlaubt schien, solange es nur schön und sophisticated genug war. Coole Jahre, in denen Moral durch Ästhetik ersetzbar schien.
Wo aber dieser Sinn für Schönheit, menschliche Kultur in ihrer feinsten Ausprägung sozusagen, ihren Ausgangspunkt nahm und in welchen Formen und Moden sie über die Jahrhunderte aufblitzte, das nun ist das große Thema dieses Buches. Über weite Strecken liest sich das flüssig und dem schwer fassbaren Gegenstand angemessen, an einigen Stellen hingegen scheint sich der Autor von seinem über Jahrzehnte angesammelten Wissen erdrücken zu lassen. Er beginnt die europäische Feinjustierung des Geschmacks mit Winkelmann und dessen antike Bewunderung im 18. Jahrhundert, findet die Spuren globalen Kulturtransfers beim frühen Handel mit Teppichen oder Porzellan, untersucht den Prozess von Geschmacksbildung, wie er sich mit der Wahl von Farben, Autotypen, Bettengrößen, Blumensorten, Stoffmustern und ausdrückt. Von der antiken Skulptur, der begüterte Europäer des 18. und 19. Jahrhunderts nachjagt, über die Modeentwürfe einer Vivienne Westwood oder eines William Morris bis zu Blue Jeans oder dem Sportwagen. In allem drückt sich Geschmack aus. Der speziell europäische Geschmack, also im Prinzip der ganze Westen, ist dabei nur aus der Summe seiner die Welt erobernden Bewegungen zu verstehen.
Schöne Migranten, die Samen der zahllosen Blumen, die Pflanzenjäger und Sammler von allen Kontinenten nach England schickten, die exotischen Pflanzen, die auf den Schiffen der Royal Navy reisend deren Heimathäfen erreichten, beförderten ein sprunghaft steigendes Wissen.
So also entwickelt er sich, der Geschmack, und ist eben nie in klarer Formel oder Norm festzuhalten. Schönheit als objektive Größe gibt es nicht. Sie entsteht immer nur als Urteil, bewusst oder unbewusst, in den Köpfen des Publikums. Ein kleiner Twist im gesellschaftlichen Rahmen reicht und schon wird das Hässliche zum Ausdruck des Exquisiten. So etwa als Vivienne Westwood die Mode der Punks in den Mainstream geleitete. Aktuelles Beispiel für diese Entwicklung ist natürlich das Tattoo, das einst der Häftling aus dem Knast mitbrachte und heute der Versicherungsvertreter, die Studentin und viele hunderttausend mehr am Badesee vorzeigen. Wer da wie guten oder schlechten oder gar keinen Geschmack beweist, das lässt sich eben nicht über feste Kategorien bestimmen. Was sowieso nicht das Ziel dieses Buches ist. Ulrich Rolf stellt eine Art Geschichte ästhetischer Entwicklungen vor, in denen sich Geschmack als dynamisches System an dieser Stelle zeigt oder an jener wieder verändert. Mit Roland Barth, dem Sammler all der kleinen Signale und Schwingungen, fasst Rolf schließlich zusammen.
So also ging das, was angeblich keinem Angehörigen einer europäischen Nation möglich war. Europäer sein, Geschmack haben, Zartgefühl, dem Sinn für die Nuance vertrauen, den Dogmatismus anderen überlassen, skeptisch bleiben, empfänglich für die Zeichen an der Wand und den puren Geschmack am Leben. Europa nach dem Regen, ein Abend in Paris. Es konnte so einfach sein.
I wore black on Saint-Germain de Pré. Feelings in the air, they love today. It's true, I don't believe in love beyond the grave. But then I listen to a trumpet play.
Jörg Schieke war das über Ulrich Rolf. Wie es euch gefällt. Eine Geschichte des Geschmacks. Erschienen im Verlag C.H. Beck. Erling Kagge, mein Nordpol. Anfangs schien alles so, als würde Erling Kagge als Jurist Karriere machen. Nach seinem Studium arbeitete er etliche Jahre als Anwalt für eine Aluminiumfabrik in Oslo. Doch dann packte ihn das Abenteuerfieber. Er unternahm Expeditionen zum Nord- und zum Südpol. Außerdem bestieg er den Mount Everest. Bis heute ist er der erste Mensch, der diese Ziele alle drei zu Fuß erreicht hat. Seit 1996 betätigt sich der mittlerweile weltbekannte Pionier als Verleger. Der Leidenschaft für Bücher entsprang auch sein jüngstes Werk und es trägt den Titel Mein Nordpol. Unser Kritiker Ulf Heise findet es ausgesprochen gelungen.
Fridtjof Nansen setzte durch seinen Reisebericht In Nacht und Eis einen Markstein in der Geschichte der Erforschung des Nordpols. Erling Kagge knüpft mit seinem jüngsten Buch an diesen Klassiker an. Wie der Autor des Longsellers fühlte er sich früh von der Sehnsucht nach Abenteuern getrieben. Er entfloh gezielt dem Gewöhnlichen und zeigte sich bereit, dafür Risiken einzugehen.
Ich wollte etwas Extremes tun, es war fast egal was. An mir nagte ein wachsender Drang, mit der Schule, dem Studium und später dem Job zu brechen, um mich in der Natur auf die Probe zu stellen. Ich war Bergsteiger, machte immer längere Skiwanderungen, segelte über den Atlantik und in die Antarktis. Dann verliebte ich mich in den Traum vom Nordpol. Wie alle Polfahrer war ich getrieben von einem Bedürfnis nach Anerkennung. Es gab aber auch noch andere Gründe, die ich bis heute nicht wirklich verstehe.
1990 realisierte Erling Kagge seinen lange gehegten Wunsch, indem er sich mit seinem Freund Borge Eislan auf den Weg zum Nordpol machte. Die Schlittenexpedition dauerte 59 Tage und erforderte ein ähnlich hohes Maß an Selbstüberwindung, wie es bereits Reinhold Messner in seinen Werken schilderte.
Auf dem ganzen Weg zum Polpunkt hatte uns der Hunger gequält, wenn wir mit den Skiern unterwegs waren und wenn wir schlafen wollten. Unsere Körper hatten alles Fett verbrannt, irgendwann gingen uns die Gesprächsthemen aus, ab da sprachen wir fast nur noch übers Essen. Mit der rechten Hand betastete ich die Rippen, den Oberkörper von den Achseln bis zum Gesäß. Die Muskeln waren verschwunden, ich spürte nur Knochen und auch der Hintern war fast weg.
Anders als waghalsige Hasardeure wie Roald Amundsen begreift sich Erling Kagge auch als Dokumentarist. Er erzählt vom Arktisfieber, das im 19. Jahrhundert zahlreiche Wissenschaftler wie Alfred Wegener befiel. Aber seine Recherchen führen ihn noch viel weiter zurück in das Labyrinth der Historie.
Zum ersten Mal am oberen Rand der Welt erschien der Nordpol auf einem seit langem verschollenen Globus. Er soll 150 vor Christus von dem Kartografen, Bibliothekar und Philosophen Krates von Malos konstruiert worden sein. Die Stadt Malos liegt heute in der Südosttürkei, nicht weit von Adana. Krates von Malos war Homer-Spezialist. Für ihn dienten die Odyssee und Pytheas Reisebericht als Quellen der Astronomie, mit denen er die Geographie der Welt verstehen wollte.
Als sensibler Zeitgenosse verschließt Erling Kagge seine Augen nicht vor dem Klimawandel, der gravierende Auswirkungen auf das Polarmeer hat. Freilich ist er sich trotz aller Katastrophenszenarien bewusst, dass es immer schon starke Schwankungen der Wettersituation in dieser geografischen Zone gegeben hat.
Heute gehen Geologen davon aus, dass vor 5,8 bis 3,9 Millionen Jahren die Temperaturen am Nordpol 14 bis 22 Grad höher lagen als heute. Es könnte am Polpunkt im Sommer über 20 Grad warm, das Polarmeer mehrere Monate im Jahr eisfrei gewesen sein. Etwas weiter südlich, an den Küsten des heutigen Kanada, von Russland, Alaska und Grönland, lagen die Temperaturen noch höher.
Erling Kagge entpuppt sich in seiner Studie als betörender Philosoph des Nordpols. Klug porträtiert er eine gefährliche Weltgegend, in die sich bis heute nur wenige Menschen verirren. Dank seiner stilistischen Eleganz und seiner exzellenten historischen Kenntnisse beleuchtet er diese exotische Region dermaßen gewieft, dass man als Leser in einen regelrechten Nordpolrausch gerät.
Ulf Heise war das mit seinem Tipp. Erling Kagges Sachbuch Mein Nordpol, eine Biografie, erschienen im Insel Verlag. Die Übersetzung aus dem Norwegischen kommt von Ebba D. Drolshagen. Und das waren unsere drei der Woche. Vielleicht war ja was dabei. Ich sage Tschüss, Ahoi, wünsche stabiles Lesen. Bis nächste Woche.